So, herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr die Aufnahme später anschaut. Schön, dass ihr da seid. Zum dritten Teil von Offenbarung 14, Vers 1. Heute werden wir den Vers beschließen, sonst wären wir nie fertig. Und wir haben heute ein spannendes Thema, das auch ein wenig das wiederholt, was wir in den letzten Wochen schon zum Teil mal ausführlich gemacht haben. Deswegen werden wir heute das eher auf den Punkt gebracht nochmal erwähnen und studieren. Wir wollen natürlich wie jedes Mal zunächst niederknien zum Gebet und dazu lade ich euch herzlich ein. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir jetzt noch einmal zu dir kommen können, um in deinem Wort zu lesen. Wir danken dir für den Tag, für alles, was du getan hast in unserem Leben heute und für die Gelegenheit zu lernen. Möchte ich um Vergebung bitten, wo immer wir schuldig geworden sind vor dir, und möchten dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, dass die Wahrheiten, die wir studieren, dass sie praktisch und kraftvoll unser Leben verändern. Wir möchten dich bitten, dass du alles Störende fernhältst und dass dieses Thema uns hilft, uns vorzubereiten auf dein baldiges Kommen. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Offenbarung 14, Vers 1. Wir hatten ja schon ausführlich angeschaut, dass dieser Vers eigentlich eine Weiterführung des 13. Kapitels ist, wenn ihr euch erinnern könnt. Ja? Und wir hatten gelesen, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Vor zwei Wochen haben wir das Lamm angeschaut. Wir haben gesehen, dass das natürlich ein Symbol für wen ist? Für Jesus Christus. Und wir haben gesehen, dass im Zentrum dieser Siegesvision hier Jesus steht, der für uns gestorben ist. Das Kreuz ist auch in der Offenbarung der Dreh- und Angelpunkt. Und dann haben wir gesehen, dieser Berg Zion, haben wir letztes Mal sehr ausführlich studiert. Ihr könnt euch erinnern, die verschiedenen Aspekte, die mit dem Berg Zion zusammenhängen, mit dem Recht, dem Gesetz, dem Heiligtum, dem Thron, die Stadt Davids, nicht wahr? Und heute wollen wir ein bisschen weitergehen und uns anschauen, was hier steht. Und mit ihm 144.000. Die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Relativ bekannte Passage. Was sagt uns das, wenn hier steht und mit ihm? Mit dem Lamm? Mit Jesus. Das Erste, was wir wissen wollen über die 100 oder feststellen wollen über die 144.000, ist, dass sie mit Jesus sind. Das erste Kennzeichen der 144.000 ist, sie sind mit Jesus. Und dann haben wir natürlich diese 144.000, immer wieder ein beliebtes, heißes Diskussionsthema. Was wissen wir aus der Bibel alles über die 144.000, außer dass sie mit Jesus sind? Oh, das steht später genau in Vers 4 ist das, nicht wahr? Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Okay, sehr gut. Was noch? Die übrigen, interessanter Gedanke, ja. Also steht nicht explizit so da, aber durch die Verbindung mit Joel zum Beispiel, die übrigen auf dem Berg Zion, ist das sehr naheliegend. Du wolltest sagen? Genau, sie folgen dem Lamm nach, wohin es auch geht. Deswegen sind sie mit dem Lamm, weil sie dem Lamm folgen. Das übrigens ist ein interessanter Gedanke. Wer mit dem Lamm sein will, muss dem Lamm folgen. Man kann nicht mit dem Lamm sein, wenn man sich nicht bewegt. Könnt ihr es sehen? Man muss sich bewegen, weil das Lamm sich auch bewegt. Das war ja auch einer der Punkte 1844. Das Lamm bewegt sich vom Heiligen ins Allerheiligste. Und alle, die mit dem Lamm sind, folgen im Glauben dem Lamm ins Allerheiligste. Die das nicht tun, sind nicht mehr mit dem Lamm. Das war ja der entscheidende Punkt. Habt ihr noch mehr Gedanken aus der Bibel über die 144.000?
Die haben seine Kleider gewaschen im Blut Jesus.
Genau, das ist etwas, was auch für alle gilt, nicht wahr? In Offenbarung 12, Vers Offenbarung 7 bezieht sich das letztendlich auch auf alle. Aber natürlich sind es die besonders, die aus der großen Trübsal gegangen sind, da hast du vollkommen recht. Genau.
Hier steht auch, sie sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott.
Genau, sie sind erkauft worden. Und das ist natürlich auch ein Hinweis auf die Erlösung, das ist ein Kaufpreis bezahlt worden. Gibt es denn noch einen Vers in der Bibel, wo die 144.000 vorkommen?
47.
Genau, in Offenbarung 7. Lass uns das mal aufschauen. Offenbarung 7, Vers 4. Und da wissen wir jetzt, wer die 144.000 sind. Es sind die Versiegelten. Okay. Die in der Endzeit Versiegelten. Und woher kommen sie nach Offenbarung 7, Vers 4? Aus Offenbarung 7, Vers 4. Woher kommen sie? Aus allen Stämmen, was? Sie kommen aus den Stämmen Israels. Wie würdet ihr es erklären, was das bedeutet, dass die 144.000 aus allen Stämmen Israels kommen?
Ja gut, das waren 12 Stämme.
Ja?
Und die 12 Stämme waren ja nicht beieinander, sondern sie sind ja über den ganzen Erdkreis gegangen. Ja, also sie haben sich einfach verteilt.
Ja, die 12 Stämme haben sich verteilt. Sprich jetzt von den 12 Stämmen im Alten Testament.
Ja.
Gut, die haben sich nicht über den ganzen Erdkreis verteilt, aber zumindest in Palästina. Ja?
Sie haben sich halt einfach
genau.
Verteilt.
Aber sind es die?
Aus denen kommen sie.
Also werden dann also, das würde bedeuten, dass aber nur Juden gerettet werden, oder? Also nein, nur Israeliten, oder?
Also das glaube ich nicht, weil ich glaube eher, dass diese typisch stehen für die ganze Welt, dass
so wie die sich verteilt haben, quasi ein Symbol für weltweite Verteilung. Ah, okay. Okay, interessanter Gedanke. Hat jemand noch eine Idee? Aha, was heißt denn Israel? Gotteskämpfer. Und wer war der erste Israel? Gotteskämpfer, der erste Israelit war Jakob, richtig? Wann war Jakob zum ersten Mal Israel? Nach seiner Bekehrung, nicht nach seiner Geburt. Ja? Jakob wurde nicht als Israel geboren, sondern er wurde Israel. Ja, was war das Kernelement seiner Bekehrung? Mit dem Engel. Ja, mit wem hat er eigentlich wirklich da gekämpft? Mit wem hat er wirklich gekämpft? Mit sich selbst. Hat mit sich selbst gekämpft. Denn nachdem er sein ganzes Leben lang als gläubiger, religiöser, junger und später älterer Mann immer durch menschliche Methoden den Segen erhalten wollte, hat er da zum ersten Mal gesagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Vorher hat er den Segen, ihr kennt das nicht, war den Segen erworben durch. Hier hast du eine ganz gute, schöne, schmackhafte, günstige Linsensuppe und dann diese Betrügerei mit dem Vater, mit dem ich bin Esau, nicht wahr? Immer gut gemeint, immer mit einem hehren Ziel. Er wollte das religiöse Erbe antreten, er wollte die Erfüllung der Prophezeiung sein, aber immer auf menschliche Methode. Und in dem Moment, als er sich wirklich bekehrt, als sein eigenes Ich quasi auf den Altar legt und sagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich, ja, da wird er zu Israel. Jetzt kommt ein interessanter Gedanke. Diese Stämme Israels, bleib mal noch bei mir, diese Stämme Israels, woher kommen diese Stämme Israels? Okay, es gibt also, Dankeschön, es gibt diesen Begriff, kannst du mal den Vers sagen nochmal? Genau, Galater 6, Vers 15 und 16, das Israel Gottes. Der Paulus sagt an einer anderen Stelle ganz ähnlich im Römerbrief, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der es inwendig ist. Die Beschneidung geschieht nicht äußerlich, sondern am Herzen. Nochmal zu einer Frage zurück, warum sind das 12 Stämme gewesen? Es waren die 12 Söhne. Das andere Wort für Söhne ist Kinder. Ja, also es waren auf jeden Fall Kinder Israels. Ja. Es waren spricht man später auch von den Kindern Israels. Diese ganze Idee von den Kindern, von dem Nachkommen, von dem Same, ist im Alten Testament ständig gegenwärtig, oder? In deinem Samen sollen gesegnet werden, in deine Nachkommen und so weiter. Diese Idee von Nachkommenschaft, von Kindern. Jetzt aber ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Wenn wir das lesen, denken wir meistens an buchstäbliche Nachkommen, schon im Alten Testament, nicht wahr? Aber Jesus macht eine ganz fundamentale Aussage. Schaut mal mit mir in Johannes. Hm? Ja, das kommen wir noch gleich zu. Wo er sagt, also im Prinzip sagt, er ist eher Israel, ist nicht wahr? Aber ich möchte erst einen Gedanken euch zeigen. Schaut mal in Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8, Vers 39. Da geht es um die Frage, die Juden nicht wahr, diskutieren mit Jesus, wie so oft. Johannes 8, Vers 39. Sie antworten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Stopp mal hier. Warum haben die Juden gesagt und felsenfest geglaubt, dass Abraham ihr Vater ist? Warum haben die das geglaubt? Genau. Sie hatten ihre Geschlechtsregister und konnten sagen, ich bin der Sohn von dem und das ist von dem und viele Generationen. Gehen wir zurück auf Abraham. Da gibt es eine ethnische Linie, die geht direkt durch und deswegen ist Abraham unser Vater. Und jetzt schauen wir, was Jesus darauf antwortet. Er sagt, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, Implikation, ihr seid es nicht, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Die Juden haben gedacht, man ist ein Kind Abrahams, wenn man von Abraham ethnisch abstammt. Jesus sagt, ihr seid ein Kind Abrahams, wenn ihr das tut, was Abraham getan hat. Könnt ihr das sehen? Dieselben Werke zu tun, macht einem zum Sohn. Egal, ob man jetzt ethnisch davon abstammt oder nicht. Jetzt die Kinder Israel, wer sind die wahren Kinder Israels dann? Denk scharf nach, du hast ja vollkommen recht, aber denk scharf nach. Die Kinder Israels sind dann diejenigen, die Werke von Israel tun, genau. Logisch? Die Kinder Israels sind diejenigen, die Israels Werke tun, die sich bekehren, die diese Gotteskämpfer sind, die überwinden. Überwinder. Übrigens, was bedeutet das dann, wenn man ein Kind Gottes sein möchte? Ein Kind Gottes tut die Werke Gottes. Deswegen sagt Jesus in der Bergpredigt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und so weiter, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen. Gott tut das und wenn ihr seine Kinder sein wollt, dann tut, was er tut. Das ist ein ganz interessanter Gedanke, weil wir hauen das so gerne raus, nicht wahr? Ich bin ein Kind Gottes, ja. Aber verstehe nicht, was damit biblisch verbunden ist. Ein Kind Gottes zu sein, ist ein Vorrecht, ja. Bedeutet aber, das zu tun, was der Vater tut. Ein Kind Abraham zu sein, bedeutet das zu tun, was Abraham tut. Ein Kind Israel zu sein, bedeutet das zu tun, was Israel tut. Das heißt, die Kinder Israels, die Stämme Israels, biblisch gesehen sind die Überwinder. Jeder, der überwindet, ist ein Kind Israels. Jeder, der an die Verheißung, an Christus glaubt, ist ein Kind Abrahams. Warum? Weil Abraham, was hat er getan? Er hat geglaubt an die Verheißung, dass Christus kommen wird. Ja? Das war das Besondere an Abraham. Ihm waren die Verheißungen gegeben worden in deinem und so weiter. Ja? Deswegen sagt der Galater, alle, die Christus angehören, sind Nachkommen Abrahams. Ja? Und so könnt ihr jetzt die ganze, und deswegen sind wir auch alle Kinder Adams, weil wir alle das getan haben, was Adam getan hat. Ja? Und wir können alle Kinder Gottes werden, wenn wir das tun, was Gott getan hat. Das heißt, diese 144.000 sind im Grunde genommen nichts weiter als Überwinder. Und man kann diesen Gedanken sehr deutlich illustrieren, wenn man mal zu Offenbarung 3 geht. Schaut mal wieder in Offenbarung 3 und dort Vers 12. Ihr kennt bestimmt diese schöne Sache, die machen wir jetzt nicht aus Zeitgründen. Wenn man die 12 Stämme anschaut, die Namen der Stämme, das haben wir damals mal gemacht, als wir das bei Offenbarung 7 hatten. Wenn man die 12 Stämme anschaut, ihre Namen, könnt ihr mal die Bedeutung der Namen rausschauen, dann könnt ihr sehen, dass in der Reihenfolge, wie sie in Offenbarung 7 vorkommen, dass sie dort ein ganz interessantes Muster bilden und den Plan der Erlösung darstellen. Aber das haben wir in Offenbarung 7 mal gemacht, könnt ihr mal zu Hause nochmal nachlesen, würde jetzt zu viel Zeit nehmen. Offenbarung 3, Vers 12. Dort heißt es nämlich, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Selbe Formulierung wie in Offenbarung 14, Vers 1. Sie haben den Namen des Vaters auf ihren Stirnen. Jetzt wissen wir auch, wer das schreibt dort. Wer schreibt das dorthin? Jesus. Es kommt also nicht nur darauf an, den Namen Gottes an der Stirn zu haben, sondern auch, wir müssen wissen, wie er dahin kommt. Es ist nämlich kein geringer als Jesus selbst, den dorthin schreibt. Ja? Das ist also noch nebenbei gesagt sehr interessant. Wie lange bleibt eigentlich der Name dort? Bis zur Wiederkunft? Bis die 1000 Jahre vorbei sind? Könnt ihr mir im Bibel, ihr sagt ewig, könnt ihr mir einen Bibelvers nennen, der das belegt, dass es ewig dort bleibt, der Name? Ja, das haben wir gesagt, sie werden es bekommen, aber wird es auch bleiben? Auf der Stirn, genau, ja. Aber woher nehmt ihr, dass es ewig sein wird? Genau, und genau diese Stelle, die suche ich jetzt. Das stimmt, aber hat noch nichts damit zu tun mit den Narben Jesu. Und das ist ein interessanter Gedanke. Aber also du sagst, weil Jesus die Narben ewig trägt, tragen auch wir den Namen ewig. Das stimmt, das hast du vollkommen recht. Aber meine Frage war, woher wissen wir, dass der Name Gottes an unseren Stirn ewig dort bleiben wird? Was für ein Kapitel wäre denn hilfreich, da anzuschauen? Offenbarung 21, Offenbarung 22, nach den 1000 Jahren. Wenn wir es dort finden würden, irgendwo, dann können wir sicher sein, dass es dann immer, also für alle Ewigkeiten bleibt, ne? Ha, super. Sehr gut. Offenbarung 22, Vers 4. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirn sein. Das ist nach den 1000 Jahren, das ist auf der neuen Erde. Das heißt, wenn er da noch an der Stirn ist, dann ist er wirklich, nicht wahr, dann ist er immer an der Stirn. Das heißt, es kommt darauf an, dass durch das Überwinden Jesus den Namen unseres Vaters und seines Vaters auf unsere Stirn schreibt, damit er dort für immer bleibt. Jetzt an der Stirn, und das ist sehr interessant, wir haben, als wir über das Siegel gesprochen haben, damals beim Mahlzeichen und Siegel, haben wir es ausführlich behandelt, haben wir schon viel über die Stirn gesprochen. Wofür steht die Stirn nochmal in der Bibel? Für das Denken, ja? Das hebräische Wort Metzach kommt von einer Wurzel, die es bedeutet klar sein. Also nicht vernebelt, sondern ganz klar, also klar sein im Sinne von, man kann klar entscheiden. Und ihr wisst, wir haben damals sehr ausführlich angeschaut, der Priester hatte etwas an der Stirn. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Was hatte der Priester an der Stirn? Geweiht dem Herrn, ja, noch genauer gesagt? Es war ein Stirnband, es war eine Stirnplatte sogar. Aus, was für ein Metall? Gold, was für ein Gold? Es war reines Gold, das heißt im Feuer geläutertes Gold. Und da war eingraviert in Siegelgravur, heilig dem Herrn. Nachzulesen in 2. Mose 28, Vers 38. War ein Symbol dafür, was erstens Jesus an seiner Stirn trägt und was als Priester natürlich auch wir an der Stirn tragen sollen. Nämlich heilig dem Herrn. Und wenn die Engel über Gott singen, dann was rufen sie dann immer? Heilig, heilig, heilig. Das ist sein Charakter. Und wir wissen, in der Bibel steht der Name steht für den Charakter, für das Wesen. Denn der buchstäbliche Name wird hier nicht stehen. Ja? Wird keine Tätowierung sein, die uns dann hier so rein geätzt wird. Sondern genau dieser Gedanke, das Kind imitiert den Vater. Wir sind Kinder Israels, wenn wir tun, was Israel getan hat. Wir haben den Namen unseres Vaters oder seines Vaters an der Stirn, wenn wir das tun, was der Vater tut. Ja? Wenn wir seinen Charakter, das ist das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und zwar nicht im Sinne von Allmacht und Allwissenheit und Allgegenwart, sondern im Sinne von Liebe, Heiligkeit, Güte, Barmherzigkeit, Geduld, Freundlichkeit, Langmut, die Frucht des Geistes, der Charakter. Ja. ich überlege gerade, auswendig, Vers ist es, es gibt mehrere Verse in dem Kapitel, die so ähnlich sind, deswegen kann man die vielleicht verhaken. Du willst aufmachen, Johannes 17 ist der Vers, ne? Genau, das hohepriesterliche Gebet. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Genau, dankeschön. Ja. Dankeschön. Ja, das ist ein sehr schöner Vers übrigens. Habt ihr den gelesen alle? Johannes 17, Vers 26. Ganz toller Vers, um das zu beschreiben. Jesus ist ja nicht, und das ist jetzt sehr wichtig, Jesus hat den Namen Gottes verkündigt, aber er ist nicht umhergegangen und hat gesagt, ihr müsst den Namen Gottes so aussprechen. Ja? Wenn ihr ihn so aussprecht, werdet ihr gerettet. Das ist ja das Missverständnis, das einige haben. Sondern er hat den Charakter Gottes repräsentiert. Er sagt, ich bin der eingeborene Sohn voller Güte, voller Gnade und Wahrheit. Übrigens, das ist auch einer der Hauptgründe, warum er der Sohn Gottes genannt wird. Warum ist er der Sohn Gottes? Weil er die Werke des Vaters tut. Er sagt, ich tue nicht meine eigenen Werke, sondern die Werke, die der Vater mir gegeben hat, die tue ich. Deswegen ist er der Sohn Gottes. Nicht, weil er ethnisch von Gott abstammt. Weil das tut er nicht, weil er war von Anfang an auch schon da. Versteht ihr? Daran sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, biblisch zu denken und zu sehen, wie die Bibel ihre eigenen Begriffe erklärt, wie hier mit der Sohnschaft. Noch ein interessanter Text vielleicht zum... Mhm. Genau. Hast du dazu eine Frage, oder? Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Okay. Lass uns mal ganz kurz noch ein paar Bibelstellen kurz anschauen, bevor wir zum Ende kommen. Über die Stirn. Schaut mal in Jesaja 48, Vers 4. Jesaja 48, Vers 4. Da spricht Gott zum Volk Israel. Weil ich wusste, dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirn ehern ist. Was soll denn durch diese Symbolsprache ausgedrückt werden? Durch einen eisernen Nacken und eine eherne Stirn. Unbeugsam, verstockt. Hartherzig, nichts zu verändern, nicht wahr? Der Nacken ist ja dazu da, wozu ist der Nacken da? Kopf zu halten, ja, und vor allem auch ihn zu bewegen, ja. Aber eine eiserne Sehne, die kriegst du gar nicht bewegt, ja, die guckt immer in eine Richtung. Und deswegen ist diese Idee also mit der ehernen Stirn auch die, dass man auf ein Ziel sozusagen schaut und sich nicht davon abbringen lässt. Ist das schlecht oder gut? Du sagst, also schlecht, gut. Also wie ist das, wenn man jetzt auf ein gutes Ziel schaut? Ist dann die Stirn weich oder ist sie hart? Bei Gott. Oder hart? Ja. Schön, wenn ihr nicht genau wisst. Ja? Ja? Schaut mal mit mir in Jeremia 3, Vers 3. Also natürlich wollen wir ein weiches Herz haben, ohne Frage. Aber es ist interessant, was hier in Jeremia steht. In Jeremia 3, Vers... Verzeihung, Hesekiel, nicht Hesekiel 3. Nicht Jeremia. Jeremia 3, kommen wir gerne dazu. In Hesekiel 3 und dort Vers 7 bis 9. Hesekiel 3, Vers 7 bis 9. Aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören wollen. Ja, sie wollen ja auch auf mich nicht hören. Denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn, ein verstocktes Herz. Das gleiche, was wir in Jesaja gelesen haben. Doch siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht und deine Stirn so hart wie ihre Stirn, wie Diamant und härter als Fels mache ich deine Stirn. Fürchte sie nicht und erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Das ist ein interessanter Gedanke, dass Gott sagt, dass das Volk Israel ist widerspenstig, sie wollen nicht auf mich hören. Und diese Unbeugsamkeit, dieses nicht verrückt, dieses unverrückbare Sein, sagt Gott, übertrage ich auch auf dich. Du wirst unverrückbar zum Guten stehen. Denn Hesekiel wird beauftragt, eine Botschaft an das Volk zu bringen. Er ist ja der Prophet Gottes, er bringt das Evangelium. Ja? Und Gott sagt, ich mache deine Stirn wie Eisen. Ist sehr wichtig. Gott tut das, nicht wir. Wenn ich versuche, meine Stirn wie Eisen zu machen oder wie Diamant, dann endet das in Fanatismus. Deswegen möchte ich das gleich dazu sagen. Ja? Es geht nicht darum, dass wir versuchen, hart zu werden. Aber Gott sagt, wenn ich den Namen Gottes in deine Stirn schreibe, wenn ich an deiner Stirn programmieren darf, wenn ich deine Stirn verändern kann, dann darfst du sicher sein, am Ende wird sie fester als Felsen sein. Das ist eigentlich eine ganz tolle Verheißung, weil eines der größten Probleme, die wir als Christen haben, ist unsere Wankelmütigkeit, oder? Unser größtes Problem ist nicht unser Verständnis von der Wahrheit. Wir sind alle überzeugt davon, in aller Regel, dass es die Wahrheit ist. Unser größtes Problem ist, dass wir das, was wir meistens als Wahrheit anerkennen, dann doch irgendwie nicht tun oder dann wieder zurückfallen oder ja, einen Seitenweg gehen, den ich hätte gehen müssen. Unsere Wankelmütigkeit. Und manchmal fragt man sich, werde ich jemals konstant auf Jesus schauen können? So unabänderlich. Ja? Und ihr wisst vielleicht auch, dass Ellen White mal gesagt hat, dass das Siegel Gottes bedeutet praktisch ein so fest gegründet sein in der Wahrheit, intellektuell und emotional, dass man nicht mehr verrückt werden kann. Nicht im Sinne davon, dass es unmöglich ist, dass man jetzt keine Entscheidung mehr hat, sondern dass man sich so fest dafür entschieden hat, wenn man so fest mit Jesus geht, dass man nicht mehr will, egal was passiert. Und ein Beispiel davon habt ihr in der Adventgeschichte, im kleinen Detail. Über ein Jahr lang hat dieser Wind geblasen von allen Seiten, nicht wahr? Der Fanatismus, der liberale Abfall, die Weltlichkeit, Gruppendruck, Isolation, Sekten, von allen Seiten. Und als das über war, als alles probiert war, blieben die übrig, die man nicht verrücken konnte. Manche standen standhaft gegen die eine Sache, aber sind bei der anderen Sache gefallen. Manche haben sogar sehr lange ausgehalten, sind am Ende doch gefallen, wie den Onkel Jacobs. Und da gab es einige, wie den Joseph Bates, da kam der Gruppendruck, da kam der Fanatismus, da kam die Weltlichkeit, da kam der Zweifel, der stand wieder eins. Und er stand und stand und stand. Und er blieb stehen. Und mit denen konnte Gott weitermachen. Übrigens, nur nebenbei, meine persönliche Theorie, habe ich euch schon mal gesagt, was meine persönliche Theorie war? Warum ausgerechnet Joseph? Weil Joseph Bates ist der einzige von allen, der schon vor 1844 ein Leiter war. James White und Alan Harmon waren ja völlig unbedeutend. Aber von allen führenden Milleriten, die 1842, 43, 44 da so richtig vorwärts gegangen sind, der einzige, der übrig stehen geblieben ist, ist Joseph Bates. Und wisst ihr, was der einzige Unterschied zwischen Joseph Bates und allen anderen war? Joseph Bates war ein Gesundheitsreformer. Joseph Bates hat zwar nie drüber gepredigt, hat auch nie das zum Thema gemacht, aber Joseph Bates hat ja, wisst ihr, er hat erst Alkohol aufgegeben, Zigaretten aufgegeben, irgendwann das Fleisch aufgegeben, dann sogar die Butter aufgegeben, alles Mögliche. Und meine persönliche Theorie ist, obwohl das ja nie gesagt hat und es auch nirgendwo steht, aber dass einfach der gesunde Lebensstil ihm so klar im Kopf gemacht hat, dass er besser denken, also dass er einfach klarer denken konnte als der Rest. Niemand wird errettet durch gesunden Lebensstil, aber gesunder Lebensstil kann einem helfen, klar zu bleiben, wenn alle anderen, nicht wahr, ihr wisst, das, was wir essen, produziert dann gewisses Blut, das produziert dann bestimmte Gedanken und das finde ich nur so ein interessanter, vielleicht ist es auch nur Zufall, ich will das jetzt nicht überbewerten, ich will nur sagen, ich war der einzige von allen führenden Milleriten, der stehen geblieben ist, ist Joseph Bates und der war der einzige, der Gesundheitsreform war. Weil sonst unter den Adventisten war jetzt Gesundheitsreform noch gar nichts, nicht wahr, also die haben noch geraucht und getrunken und Schweinefleisch gegessen und ich weiß nicht was. Das ist nicht der Punkt. Ich wollte damit nur sagen, illustrieren, was es bedeutet, festzustehen. Gott sagt, ich möchte dein Angesicht hart machen, ich möchte deine Stirn machen wie Diamant. Und Diamant ist zugegebenermaßen relativ hart. Ein Diamant kann man nicht so reinbeißen wie eine Goldmedaille oder so. Und er ist fester als Felsen. Es ist klar, also klar, ja, man kann transparent, ja. Und das ist, gehört auch dazu, zu dem Siegel Gottes. Denn ein Siegel besiegelt ja auch etwas. Es soll nicht mehr gebrochen werden, ja. Dieses unverrückbar sein. Wir wollten ganz schnell noch zu Jeremia gehen. Schaut mal, Jeremia 3, Vers 3. Da haben wir das Gegenteil. Da haben wir wieder die, das ungläubige Volk Gottes. Und da könnt ihr sehen, woran, was hier Gott über das, was ihr sagt. In Jeremia 3, Vers 3, da lesen wir, deshalb blieben die Regenschauer aus und kein Spätregen fiel. Das ist ein sehr interessanter Vers, weil wir in einer Zeit leben, wo wir auf den Spätregen warten. Ja, und wir uns fragen, wo bleibt der Spätregen? Und hier steht, warum er ausbleibt. Aber du hattest die Stirn eines Hurenweibes und wolltest dich nicht schämen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Eine Sünde getan zu haben, für die man sich schämen müsste, und man sagt, aber ich schäme mich nicht dafür. Ich halte das für richtig. Ja? Die Sünde zu rationalisieren, ist eine Entscheidung hier oben. Und diese Entscheidung hier oben macht eine, ist wie eine Huren. Eine Hurenentscheidung. Und übrigens, gibt es in Offenbarung irgendjemanden oder irgendwen, der so eine Hurenstirn hat? Die Hure Babylon. Da steht explizit, dass sie an ihrer Stirn etwas geschrieben hat, nämlich das Geheimnis Babylon. Die hat etwas an ihrer Stirn geschrieben. Und schaut mal, was hier steht in Vers 4. Hast du nicht eben jetzt angefangen, mir, also Gott, zuzurufen, mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du? Frage. Nach dem, was wir gelesen haben, was, wenn die hier rufen, mein Vater bist du, biblisch, was müssten sie tun? Seine Werke. Wenn sie sagen, wir sind Kinder Gottes, sie sagen ja, wir sind Kinder Gottes, dann müssten sie Gottes Werke tun. Aber Jesus sagt, oder Gott sagt dann hier, also sie sagen, mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du, sollte er ewiglich grollen, für immer zürnen. Also sie betonen die Gnade, sie betonen die Barmherzigkeit, sie betonen, dass Gott liebevoll ist. Siehe, so hast du gesprochen und dabei Böses getan und es durchgesetzt. Was ist eine Hurenstirn? Wenn ich sage, ich bin Gottes Kind. Ich liebe Gott, Gott ist so gnädig, ich preise Gott für seine Barmherzigkeit, für seine Güte. Ist er nicht wunderbar? Und während ich es sage, tue ich Böse und setze es durch. Also im Sinne von, dass sogar Widerstand, Gottes Geist will mich davor bewahren, aber ich setze es durch. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, das wir haben in der Christenheit. Ihm die Stirn bieten, genau. Und sagen aber, seinen Namen preisen, so wie die, das war das Problem der Juden, die gesagt haben, wir haben Abraham zum Vater, nicht? Aber sie taten genau das Gegenteil von dem, was Abraham getan hat. So haben wir heute viele, die sagen, wir sind Kinder Gottes, aber sie tun nicht das, was Gott möchte. Und das ist das Kennzeichen Babylons, die Vermischung zwischen Wahrheit und Irrtum. Denn was dort steht in der Theorie ist ja wahr, oder? Gott wird nicht ewiglich zürnen, er wird nicht ewig grollen, Gott ist barmherzig, ja, aber diese Wahrheit ist vermischt mit dem Irrtum, dass man nämlich glaubt, man kann einfach böse leben und Gott interessiert es nicht. Und das ist diese Hurenstirn Babylon. Und alle, die so denken, werden irgendwann bei Babylon landen, früher oder später. Es gibt keine andere, weil gleich und gleich wird sich zusammengesellen. Alle, die gleich denken wie Jesus, werden sich unter das Siegel Gottes zusammenfinden, alle anderen unter dem Mahlzeichen des Tieres. Und deswegen ist das so wichtig, weil wir finden das immer wieder, es wird immer wieder gesagt, naja, Gott ist so gnädig, der kneift schon beide Augen zu, wenn er meine Sünden sieht, so nach Motto. Ja? Ich kann weiter sündigen, kein Problem. Wir werden sündigen, bis er wiederkommt und dann wird er uns irgendwie vielleicht rumoperieren oder so. Aber hier steht, wenn ich Gottes Liebe preise und gleichzeitig die Sünde durchsetze, dann ist es eine Hurenstirn. Und deswegen brauchen wir eine dringende Veränderung. Schaut mal in Hesekiel 9, letzter Vers für heute. Hesekiel Kapitel 9, Vers 4. Dort finden wir wiederum jetzt die Einstellung derer, die hier auf dem Berg Zion mit Jesus stehen. In Hesekiel 9 und dort Vers 4. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Übrigens, und nebenbei, manche übersetzen auch, mache ein Taf. Vielleicht habt ihr das in eurer Schlachtübersetzung auch. Das heißt Taf. Wisst ihr, was Taf ist? Taf ist, Genau, es ist der letzte Buchstabe des hebräischen Testaments. Ich überlege, ob ich das jetzt hinkriege. Aber ich weiß nicht mehr genau. Aber ich glaube, er sieht. Nee, ich weiß nicht mehr genau. Ich müsste mal zu Hause nachschauen, wie er aussieht. Wenn nichts Falsches meinen, weil die sehen zum Teil sehr, sehr ähnlich aus, die Buchstaben. Das Taf. Das heißt, es ist der letzte Buchstabe. Es ist so ähnlich, also ist nicht ganz vergleichbar, aber wir machen auch mal so ein X, nicht wahr? So ein bestimmter Buchstabe, der so eine Kennzeichenfunktion hat. Ja? Und im Hebräischen war dieser Taf auch oft benutzt als Unterschrift. Wenn man sozusagen etwas unterschrieben hat oder so signiert hat, hat man einfach so ein Taf genommen. Ja? Wenn man sich seinen eigenen Namen genommen hat, hat man so ein Taf genommen. Und da gibt es andere Stellen in der Bibel dafür. Aber das bedeutet auch so, das geht so in diese Richtung von, dass Gott so eine Art Unterschrift leistet, so eine Signatur, so ein Ankreuzen quasi, so ein Alpha Omega ist auch so ein ähnlicher Gedanke. Der letzte. Genau, die Vollendung. Das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt, auch wenn man jetzt keine riesen Lehre daraus machen sollte. Aber das ist so ein bisschen die Idee, der letzte Buchstabe, das ist so der letzte Schritt. Ja, das letzte Häkchen, das ersetzt, das Tough. Ja, er setzt das Tough auf die Leute. Aber viel entscheidender jetzt ist, warum bekommen diese Leute das Zeichen an ihrer Stirn? Sie seufzen und jammern, aber seufzen und jammern alleine reicht nicht aus. Worüber seufzen und jammern sie? Ja. Sie jammern über die Sünden, die geschehen. Die einen rechtfertigen die Sünde, die anderen trauern über die Sünde. Und zwar nicht nur über ihre eigene Sünde, die Bibel sagt, selig sind die Trauernden, nicht wahr? Wir müssen über unsere eigene Sünde trauern, aber sie trauern auch über die Sünde anderer. Sie kritisieren nicht die Sünden anderer, sie trauern über die Sünde anderer. Und das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Was hat Jesus mal geweint wegen der Sünde anderer? Jerusalem! Jerusalem, ja, er weint, als er die Stadt sah, weinte er, weil er gesehen hat, was dort geschieht. Hat Gott mal geweint über die Sünden anderer? Gott der Vater? Menschensohn, stimme ein Klagelied an über die Sünde. Seit Beginn des großen Kampfes ist Gott innerlich in das Herz gebrochen, er weint. Woran erkennt man, dass man ein Kind Gottes ist, wenn man so denkt und handelt wie Gott und Jesus? Und eines der Charakteristiken ist nicht nur, dass sie liebevoll und gnädig und barmherzig sind, sondern dass sie auch weinen und ihnen das Herz bricht, wenn sie Sünde sehen. Und das ist sehr interessant, weil wir so oft damit rausholen und sagen, na, selbstverständlich bin ich ein Kind Gottes. Ja? Und ich will jetzt nicht in Frage stellen, dass wir Kinder Gottes sind, versteht mich nicht falsch, aber ich will einfach uns den Blick öffnen dafür, ein Kind Gottes zu sein, ist ein Privileg. Es heißt, er gab ihnen das Anrecht, Kind Gottes zu sein. Das heißt, da ist auch eine Verpflichtung mit verbunden, nämlich in der Kraft Gottes Überwinder zu sein und in seiner Kraft das zu tun, was Gott auch tut, charakterlich, ihn wiederzuspiegeln. Und deswegen haben sie dann den Namen ihres Vaters an der Stirn. Sie denken über Sünde so, wie Gott über Sünde denkt. Sie denken über verlorene Menschen so, wie Gott über verlorene Menschen denkt. Sie denken über kranke Menschen so, wie Gott über kranke Menschen denkt. Sie denken über gleichgültige Menschen so, wie Gott über gleichgültige Menschen denkt. Sie denken über Feinde so, wie Gott über Feinde denkt. Und ich glaube, wenn wir das mal an unser Leben heranlassen, diesen Gedankengang, dann merken wir, wie viel der Heilige Geist und Jesus noch zu schreiben haben an unserer Stirn. Nicht wahr? Ja. Mhm. Ja. Ganz genau. Ja. Und Gott sieht das. Er sieht das Unglück. Wir sehen es meistens nicht, wenn wir in der Sünde leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch im Umgang mit Geschwistern, mit Freunden, mit Bekannten, die sich an uns versündigt haben, oder die in ihr Unglück laufen, dass wir auf Jesus schauen. Und auf Jesus schauen, dann seinen Charakter, seine Taten einfach imitieren. Eines meiner größten Lieblingszitate überhaupt ist: wahre Religion ist die Imitation Jesu. Sehr einfach zu merken, kraftvoll. Ich glaube, der Satz alleine bringt dann zum ewigen Leben. Wahre Religion ist die Imitation Jesu. In jeder Situation eigentlich zu überlegen, Herr, wie würdest du dich jetzt verhalten? Wie würdest du denken, ihn zu imitieren in seiner Kraft? Und ich glaube, wenn wir das tun, das ist ja letztendlich nichts weiter als, sie folgen dem Lamm nach, wohin es auch geht. Das ist jetzt nur praktisch runtergebrochen, was das bedeutet. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es auch geht. Und wenn das Lamm sagt, weinen, weil es Sünde ist, dann weine ich. Und wenn das Lamm sagt, sprich, weil er braucht die Wahrheit, dann spreche ich. Ja? Und das sind die 144.000. Sie haben überwunden ihr eigenes Ich. Sie haben überwunden die Sünde. Und sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Und wisst ihr, wie viel dieses Zeichen bekommen haben zur Zeit Hesekiels? Schaut mal in den Vers. Da könnte man wirklich weinen. Er sagt, Vers 8, und als es geschah, als sie so wirkten und nur ich noch übrig war. In der Vision sieht er, wie die ganze Stadt zugrunde geht und er alleine das Zeichen bekommt. Hätte man im September 1844 eine Umfrage gemacht unter Adventisten, wer plant, falls es Jesus nicht wiederkommt, noch ein Jahr später beim Glauben zu bleiben. Niemand von uns hätte nicht mal sehen können, im September 1844, wer bleibt oder wer nicht, oder? Aber Gott sieht das Herz an. Und es ist nicht unsere Aufgabe, wir sollten es gar nicht erst anfangen, zu überlegen, du wirst bleiben und du nicht. Aber eins sollten wir uns sicher sein. In fast allen Zeitaltern sind mehr über Bord gegangen, als man vorher gedacht hat. Zur Zeit von Noah war das so. Zur Zeit von Lot war das so. Ja? Was hat Abraham nicht gedacht, wer da alles gerettet werden könnte? Zur Zeit von Jesus war das so, als 6.000 Menschen da standen, über 5.000 Menschen und dann Frauen und Kinder und dann sind sie fast alle gegangen. Das war zur Zeit des Mittelalters so, als fast die gesamte Christenheit bankrott gegangen ist und die kleinen Gruppen geblieben sind. Ihr könnt die ganze Kirchengeschichte gehen, das war immer so. Und Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, wird der Menschensohn, wird er Glauben finden auf Erden. Und die Frage ist, was muss geschehen, damit ich wie Joseph Beetz und James White, dass ich stehen bleiben kann, auch wenn 1.000 zur Rechten und 10.000 zur Linken. Ja, was muss geschehen in meinem Leben? Was muss jetzt geschehen? Denn wir haben ja 1.000 Mal angesprochen, diese Charakterveränderung ist keine Sache über Nacht. Sie fängt heute an und am besten schon gestern und geht Tag für Tag jeden Schritt weiter. Deswegen wollen wir damit schließen mit dieser Frage. Wollen wir uns vornehmen, wieder ganz neu an Jesus zu binden und jeden Tag mit ihm zu gehen und ihn zu bitten, Herr, zeig mir doch, was deine Werke sind, damit ich deine Werke tue, damit ich ein Kind Gottes bin. Wollen wir das uns vornehmen? Dann lass uns noch beten. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir sehen diese tiefgehende Wahrheit der Offenbarung und wir sehen auch, dass es ein Werk in unserem Herzen immer noch zu tun gibt. Wir haben schon so viel gehört, aber wir sehen immer wieder, dass wir wankelmütig werden, dass in unserem Leben oft diese Kraft fehlt, die du uns doch so klar deutlich verheißen hast und die wir so einfach in Anspruch nehmen könnten, wenn wir nur wollten. Wir möchten dich um Vergebung bitten, wo wir uns von dir entfernt haben innerlich oder wo wir in unserem Verhalten, in unseren Worten, in unserem Tonfall dich nicht wiedergespiegelt haben. Bitte mach uns doch noch viel ähnlicher zu dir. Und schenk uns deinen Geist, damit wir nicht nur theoretisch, sondern wirklich praktisch deine Kinder sind. Und wir loben und danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du es bist, Herr Jesus, der diesen Charakter in unsere Herzen schreibt. Dass der Heilige Geist an uns wirken wird, wenn wir es ihm erlauben. Und wir möchten dich bitten, Jesus, dass du das Werk, das du in uns angefangen hast, auch vollenden wirst. Denn du bist das A und das O. Und auch wenn viele verloren gehen, können doch wir gerettet werden, wenn wir unseren Blick auf dich gerichtet lassen. Herr Jesus, bitte, hilf du mir und hilf du jedem Einzelnen von uns, den Blick auf dich nicht wegzulenken, sondern auf dich gerichtet zu lassen. Dass wir auf dich schauen, bis wir angekommen sind, an diesem Berg Zion. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. So ihr Lieben, nächste Woche, letzte Folge vor der Sommerpause mit 1846 Teil 2 und Offenbarung 14, Vers 2. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen. Viel Freude im Studium seines Wortes. Amen.